Hey, so schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und ich bin Tierschützerin, ich bin Autorin, ich bin so ein bisschen Wissenschaftlerin und auch Visionärin. Denn ich habe einfach den ganz, ganz großen Wunsch, dass wir Menschen uns wieder mehr mit der Natur, den Tieren und vor allem uns selbst verbinden, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wenn wir Menschen zurück zu unserem natürlichen Ursprung finden, dass wir wieder mehr Frieden in uns spüren, in unserem Körper, in der Art und Weise, wie wir sind und ganz, ganz viel von dem, was wir denken, was wir sein müssten, loslassen können. Und damit gleichermaßen aber auch viel mehr zurück zur Natur und den Tieren finden. Denn wir Menschen sind Naturwesen. Wir Menschen sind eigentlich eins mit der Natur. Und ich glaube, dass wir das vergessen haben, führt zu ganz, ganz vielen Problemen im Außen. Es führt zu einem absoluten Überkonsum. Es führt zur Zerstörung der Natur. Und deswegen dreht sich in meinem Podcast tatsächlich auch ganz viel um verschiedene Themen. Also es gibt hier wissenschaftliche Themen, es gibt hier Reisethemen. Das heißt, wie du als Freiwilligenhelferin mitwirken kannst oder Tiere auf Reisen schützen kannst. Es gibt hier aber auch viele, viele
persönliche Themen, die dich einfach wirklich unterstützen, zu schauen, wie kann ich mich denn mit mir verbinden? Wie kann ich mich denn mit der Natur verbinden? Wie kann ich denn wieder im gegenwärtigen Moment ankommen oder vielleicht auch einfach im Hier und Jetzt wirklich was verändern und bewegen? Denn mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, was in deiner inneren, aber auch mit dir gemeinsam in der äußeren Welt verändert. Das heißt, dass ich dich unterstützen kann, dass bei dir sich im Innen Dinge verändern, sodass du die Chance hast, wieder mehr präsent im Leben zu werden, deinen Platz auf dieser Erde zu finden und einfach glücklich und zufrieden, erfüllt, im Balance und in Einklang zu sein und gleichzeitig mit dir selbst Verantwortung für diese Erde zu übernehmen. Denn das ist unser Zuhause, nicht nur das Zuhause von all den Tieren, die wir schützen möchten, sondern auch unser Zuhause. Und auch das sollten wir schützen, denn der Umgang mit diesem Planeten spiegelt eigentlich immer wieder, wie wir mit uns selbst umgehen. Und ja, darum dreht sich ja alles und deswegen ist die heutige Folge auch so immens wichtig, denn es geht in der heutigen Folge um Jagdtourismus bzw. um Touristen, die in andere Länder fliegen, um dort als Hobby Jagdsport zu betreiben, bei denen eben Affen getötet werden. Und für mich ist das eine persönlich ganz, ganz schlimme Vorstellung, wenn ich ehrlich bin, weil ein Großteil meiner Arbeit sich ja wirklich darum dreht, genau diese Tiere zu schützen, genau diesen Tieren ein sicheres Leben in Freiheit zu schenken. Und ja, es ist dann wahnsinnig belastend zu sehen, dass doch jedes Jahr Hunderte und Tausende Tiere einfach ihr Leben verlieren für eine Art Sport, die ja für mich an der Stelle schwer nachzuvollziehen ist. Und ich habe darüber ja mein Projekt in meinem Master gemacht und da ganz, ganz viel Zuspruch auch von euch bekommen, auch mehr über solche Themen zu sprechen. Deswegen sprechen wir in der heutigen Folge nochmal über dieses komplette Thema, schauen uns einfach an, wie sind die Zahlen, wie sind die Statistiken, wie ist die Situation wirklich, wie sieht es vielleicht ja offiziell aus, was ist aber inoffiziell vielleicht auch zu vermuten. Das heißt, du lernst hier einmal wirklich, was ist Jagdtourismus, wie ist der Jagdtourismus auf Primaten im Vergleich zu anderen Tieren, wie sind die Zahlen, welche Länder stehen auch wieder zu. Aber du lernst vor allen Dingen auch, wie ich als Mensch damit umgehe, dass gewisse Dinge, die ich mir anders wünsche, außerhalb meiner Kontrolle liegen. Dass, obwohl ich jedes Jahr dafür losgehe, Primaten und Affen besser zu schützen, dass ich nicht alle retten kann und wie ich das emotional schaffe, aber auch eben vom Kopf her und was mich dann trotzdem unterstützt, weiterzumachen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Das heißt, auch wenn du ein Herzensthema hast, wo du sagst, ich wünsche mir da Änderungen, aber es ist einfach so scheiße gerade alles. Ich weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist und ich könnte ausrasten, heulen und mich dreimal im Kreis drehen, wenn ich sehe, was da abgeht, dass du dich nicht davon klein halten lässt von deinen Emotionen, sondern anfängst, deine Emotionen für dich zu nutzen, um was zu verändern. Denn ja, es tut verdammt nochmal weh, das zu sehen. Und gleichzeitig kann es ein Anker und ein Motor sein, trotzdem loszugehen. Wir werden nicht von heute auf morgen die Welt verändern, aber wir können heute anfangen, die Welt Step für Step zu verändern. Und genau, damit starten wir jetzt einmal in die Folge rein.
Dann lass uns mal in die Folge starten. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich werde dir erst einmal Infos zum Thema Jagd bzw. zu meiner Uni-Abgabe geben, wie ich überhaupt auf das Thema kam, was der Fokus war, was meine Erkenntnisse auch daraus waren, also was ich als besonders verrückt, krass, spannend, traurig, schockierend empfunden habe, was du tun kannst und dann aber auch noch mal Tipps, wie du damit umgehen kannst, wenn du gewisse Zustände, gewisse Dinge, gewisse Situationen in dieser Welt einfach unschön findest, die dich einfach emotional belasten, die dich wütend machen, die dich traurig machen, die dich ohnmächtig machen, wie du emotional damit umgehen kannst und die Hoffnung, vor allem die Motivation nicht verlierst, trotzdem etwas zu verändern, warum es sich trotzdem lohnt, einfach weiterzumachen, dran zu bleiben. Und das ist eben dieser ganz große Wunsch, denn für mich persönlich war diese Uni-Abgabe der absolute Horror. Es war auch das erste Mal, dass ich mich tatsächlich auf Instagram wirklich auf eine Art und Weise gezeigt habe, wo ich lange überlegt habe, soll ich das teilen oder nicht teilen, weil ich ja tatsächlich dann, während ich diese Videos mir angeschaut habe, halt aufgenommen habe, was meine Reaktion da war. Und ich glaube, ich habe einfach 2 Stunden durchgehend geheult und hatte einfach nur Kopfschmerzen, war einfach nur fertig, mir war schlecht, mir war übel. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich habe gedacht, was ist das für eine Welt? Ich habe gedacht, ich muss jetzt nach Südafrika fliegen und die Farm jetzt eröffnen. Komme, was wolle. Und wie werden das trotzdem irgendwie hinbekommen? Also es waren alle Emotionen da, von Hilflosigkeit zu ich muss jetzt was tun, zu ich kann nicht mehr, zu fuck it, ich werde einen Weg finden, wenn ich mir jetzt ein Flugzeugticket kaufe und irgendwie so viele Tiere wie möglich retten. Also emotional ging es mir mit dieser Abgabe sehr, sehr herausfordernd. Denn meine Abgabe ging einmal darum, den Abschuss von Primaten, der gefilmt wird, mir anzuschauen und zu analysieren. Das heißt, es gibt Jäger tatsächlich, die filmen ihren Abschuss von Tieren. In meinem Fall halt dann einfach Affen, also Paviane und Meerkatzen, und stellen das auf YouTube. Und diese YouTube-Videos werden dann meistens von anderen Jägern oder Menschen, die das ganz cool finden oder auch nicht so cool finden, das sind aber tatsächlich eher wenige, angeschaut und kommentiert. Und meine Abgabe ging einfach darum zu gucken, was sind das für Videos, was sind die Inhalte und welche Kriterien könnten vielleicht beeinflussen, wie Menschen zu den Inhalten stehen. Nachdem ich mir die Videos halt komplett angeschaut hatte, also mir so 10 Videos rausgeschaut hatte von Jägern, die pro Video immer so zwischen 5 bis 30 Tiere abgeschossen haben, war dann für mich die Erkenntnis, okay, ich möchte einmal darauf eingehen, ob die Rechtfertigung des Jägers halt beeinflusst, wie Menschen darüber denken, und aber auch, ob das Geschlecht der Kommentierenden das beeinflusst. Also beeinflusst die Art und Weise, wie der Jäger seinen Abschuss rechtfertigt, das Töten der Tiere rechtfertigt, durch, ist mein Hobby, durch, ist total notwendig, weil die Primaten voll die Plage sind, durch, XYZ. Dass das Leute kommentieren, aber auch beeinflusst das Geschlecht des Kommentierenden, das, was geschrieben wird, weil die meisten Jäger oder alle Jäger in den Videos waren Männer und auch der Überschuss an Kommentaren kam von Männern. Genaue Daten, Fakten, Zahlen, was rauskam, kann ich jetzt leider nicht nennen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass beides halt einfach einen signifikanten Einfluss hat. Also Männer haben einen deutlich stärkeren Support für solche Jagd- und Abschussvideos als Frauen tatsächlich. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Art und Weise, wie Dinge gerechtfertigt sind, beeinflusst, was kommentiert wird. Bedeutet, die meisten Jäger, fernab, ob das stimmt oder nicht, und das ist spannend, denn die Leute gucken sich das Video an, die kriegen eine Erklärung, damit sind die zufrieden, ohne das nachzugoogeln. Aber die meisten Jäger, die dann gesagt haben, es ist Pestmanagement, weil die Tiere ganz, ganz schlimm und böse sind und bla 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 bla. Was ja auch teilweise nicht stimmt, weil auch Meerkatzen und Paviane haben in Südafrika einen Rückgang an Bestand, und zwar einen deutlichen Rückgang. Der Grund, warum sie nur in mehr Konflikte kommen, ist, weil der Mensch sich weiter ausbreitet. Aber es war eigentlich egal, ob die Rechtfertigung des Jägers gestimmt hat oder nicht. Es hatte einen Einfluss. Und je ethisch korrekter es war, desto mehr war der Support dann hinten raus da, insbesondere auch dann durch Frauen. Und das war einfach super, super spannend. Die Einzelheiten kann ich vielleicht irgendwann mal veröffentlichen, wenn die Abgaben durch sind oder wenn es zum Beispiel es in Journal oder so schafft, also ein wissenschaftliches Magazin. Aber es war einfach wahnsinnig wichtig, es war wahnsinnig spannend, es war wahnsinnig aufschlussreich und gleichzeitig, Halleluja, Baby, habe ich geheult, ich war wütend, ich bin froh, dass die Türen hier im Haus alle noch funktionieren, weil mich das wirklich emotional an den Rande des Wahnsinns gebracht hat und ich gleichzeitig halt immer noch merke, dass das in mir arbeitet und brodelt. Einfach aus dem Grund, dass das so viel Grausamkeit auf einem Haufen war. Denn du kannst dir die Videos vorstellen, dass die Jäger in den Videos ihre besten Abschüsse zusammenschneiden und dann meistens eben in Zeitlupe. Das bedeutet, sie schießen halt Tiere ab und filmen halt den Moment, in dem die Kugel in das Tier eintrifft und stirbt, oder auch der Pfeil und Bogen, was für mich noch schlimmer war, weil die meisten Tiere daran halt nicht gestorben, sondern vollends einmal den Mittelteil ihres Körpers zerfetzt bekommen haben und irgendwie weitergelaufen sind, und es war schrecklich. Und sich halt innerhalb von diesen 2 Stunden halt, glaube ich, weiß ich nicht, hunderte dieser Tötungen anzuschauen, war für mich einfach so die komplette emotionale Breitseite. Denn klar, ich habe schon viel gesehen, ich habe schon ein totes Tier gesehen, ich habe schon bei Beschlagnahmungen mitgewirkt, wo Tiere sich totgebissen haben. Ich habe in meiner Arbeit selbst schon gesehen, wie Tiere traumatisiert sind, wenn sie sowas miterlebt haben, dass sie Essen verweigern, dass sie depressiv sind, also wie depressiv, dass sie halt einfach nach unten gucken, das Gesicht vollkommen traurig, die Augen komplett leer. Ich habe das alles gesehen, aber diese komprimierte Grausamkeit auf einem Haufen war halt wirklich sehr, 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 sehr heftig für mich. Und ich habe mich aber im Zuge dessen nicht nur mit den Videos beschäftigt, sondern auch mit Statistiken. Und da würde ich jetzt einmal gerne mit dir drüber sprechen, weil häufig ist es ja so, dass wir denken, ja, so viel ist das ja hoffentlich gar nicht und wer will denn schon Affen schießen und bla bla bla. Aber die Realität sieht tatsächlich so aus, dass Paviane nach Löwen tatsächlich die meist abgeschossenste Jagdtrophäe in Südafrika sind. Also neben Löwen wird kein Tier so oft getötet als Jagdtrophäe wie der Pavian. Warum? Der Pavian ist richtig, richtig, richtig günstig, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Im Vergleich zum Löwen hat aber trotzdem mehr diese krassen Eckzähne und ist ja auch teilweise eher ein Raubtier als ein Pflanzenfresser. Also sie fressen zwar Pflanzen, aber vom bisher sind es ja auch einfach krasse Raubtiere. Das bedeutet, man sagt so ganz gemein, Menschen mit viel Geld können sich einen Löwen leisten, Menschen mit wenig Geld einen Pavian und Paviane werden tatsächlich auch einfach als Beiwerk häufig abgeschossen. Das ist dann nicht mal in den offiziellen Zählungen drin, um zum Beispiel Löwen oder Leoparden anzulocken. Also jemand geht auf die Jagd, schießt einen Pavian gerade aus der Gelegenheit raus, sammelt den ein, legt den irgendwo in einem Reservoir hin, um halt den Löwen oder den Leoparden, was auch immer er dann erschießen möchte, anzulocken, weil die natürlich davon, ja, von dem Blut, von dem toten Tier, von dem Geruch auch angelockt werden können. In Zahlen sieht das Ganze so aus, dass pro Jahr knapp 3000 Paviane erschossen werden und das macht 13% aller Abschüsse bei Jagdtrophäen in Südafrika aus. Der Löwe hat mit 20% die höchste Rate tatsächlich und es gibt hier dennoch einen ganz, ganz wichtigen Unterschied, der nicht besser oder schlechter ist, der die Herangehensweise der Arbeit aber ganz, ganz drastisch verändert. Denn so gut wie alle Löwen werden in Gefangenschaft abgeschossen. Das bedeutet auf Breeding Farm. Falls du nicht weißt, was eine Breeding Farm ist, lies mein Buch Unbändig. Genau da bin ich nämlich gelandet beim allerersten Mal in meiner ganz persönlichen Hölle. Denn Breeding Farm als kurzer Abriss sind eben Farmen, die Löwen züchten und sie dann später zum Abschuss freigeben. Und so gut wie alle Löwen werden auf solchen Breeding Farmen abgeschossen. Es gibt also so gut wie keine oder ganz, ganz wenige Abschüsse in freier Wildbahn für den Jagdtourismus. Warum? Weil es in freier Wildbahn signifikant weniger Löwen gibt und weil der Abschuss in einem Reservoir natürlich garantierter und auch erfolgreicher ist und du dir natürlich auch das schönste Männchen zum Abschuss aussuchen kannst. Bei Pavianen ist es hingegen so, dass über 80% der Abschüsse in freier Wildbahn stattfinden. Bedeutet, 20% der Abschüsse von Pavianen finden in Reservaten statt und die Meinungen gehen da auch eher in die Richtung, dass die meisten Paviane, die da abgeschossen werden, halt einfach als Prey abgeschossen werden, also kostenfrei, um dann halt eben größere andere Raubtiere anzulocken, die diese Tiere dann eben fressen. Und wenn sie die Beute, die Fährte aufnehmen, dahin kommt das Tier fressen, dann halt einfach getötet werden. 80% der Abschüsse finden aber in freier Wildbahn statt. Und das Spannende ist, das sind nur die legal registrierten Abschüsse. Normalerweise müsstest du ja den Abschuss pro Tier beantragen und bezahlen. Und in der Gefangenschaft ist das sehr, sehr gut nachweisbar, messbar, regulierbar in der Regel oder deutlich besser als in der Freiheit. Deswegen geht man davon auch aus, dass die Dunkelziffer dessen, wie viele Tiere abgeschossen werden, deutlich höher ist. Insbesondere bei Pavian, einfach aus dem Grund, dass viele Paviane auch einfach als Nahrungsquelle gejagt werden. Bedeutet, das hier sind die offiziell registrierten Zahlen von internationalen Jägern. Was nationale Jäger machen oder die Bevölkerung aber tut, ist hier gar nicht mit einbegriffen. Was halt einfach bedeutet, die Dunkelziffer von Tieren, die halt einfach abgeschossen werden, ist deutlich, 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 deutlich höher. Und wenn man das auf den gesamten afrikanischen Kontinent betrachtet, natürlich nochmal viel, viel höher. Denn auf dem gesamten afrikanischen Kontinent werden halt einfach Hunderttausende an Primaten getötet für Nahrung, für den illegalen Handel, für die verschiedensten Dinge. Die Wirbits, also die kleinen Meerkatzen, die sind tatsächlich auf dem 4. Platz mit 7%, was ich auch noch sehr, sehr krass finde, weil ich mich halt einfach frage, wer will denn so eine kleine, süße Meerkatze abschießen und die sich ins Wohnzimmer... Ich frage mich allgemein, wer sich sowas ins Wohnzimmer stellen will, aber Löwen und Paviane haben eher noch den Raubtiercharakter, während Meerkatzen ja doch eher kleinere Tiere sind. Kann aber auch hier einfach am Preis oder an der Übung liegen. Häufig ist es auch so, dass der Abschuss, und jetzt bitte alle weghören, die es gerade sowieso schon genug haben... Häufig ist eben auch, dass der Abschuss für Meerkatzen eben an Kinder vergeben wird. Das bedeutet, wenn ein Jäger sein Kind mitbringt, auch Kinder unter 18 Jahren können eben ihre ersten Abschüsse dort üben. Und dann sind so kleinere Tiere halt häufig auch für, ja, aus den Augen der Menschen geeignet für Kinder. Wenn man das Ganze in Kosten sieht, kommt aber hier einfach ein ganz, ganz krasser Faktor rein, warum Paviane und Meerkatzen einfach so beliebt sind, denn... Die Preise auf verschiedenen südafrikanischen Webseiten, das sind jetzt Südafrika-Preise, ich werde gleich auch noch EU-Preise nennen, liegen tatsächlich bei 70 Euro bis 100 Euro oder US-Dollar eigentlich, 70 US-Dollar bis 100 US-Dollar pro Meerkatze. Das heißt, du kannst eine Meerkatze für 70 bis 100 US-Dollar abschießen und beim Pavian beginnt es bei 100 bis 150 US-Dollar. Also umgerechnet irgendwas zwischen 75 und 110 Euro für die Meerkatze und 120 bis 170 Euro für den Pavian. Das ist nichts, wenn man bedenkt, dass Löwen in der Regel 10.000 Euro aufwärts kosten. Und das erklärt natürlich auch, warum zum Beispiel Paviane dann in der Regel auch einfach als Beutespezies für Löwen genutzt werden, weil schießt das Tier halt einfach ab und kannst damit ein sehr viel wertvolleres Tier für den Abschuss anlocken. Wie gesagt, das Ganze sind auch nur offizielle Zahlen. Viele, viele Leute, viele Wissenschaftler, viele Institutionen gehen davon aus, dass die Dunkelziffern bei Primaten, aber auch anderen Tieren, die halt in der Wildnis gejagt werden, also Primaten, Impalas, Kudus, Springböcke, viel, 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 viel höher sind, während man sich relativ sicher ist, dass die Zahl bei Löwen halbwegs stabil so ist, wie sie ist. Also man hat halt das Gefühl, dass die Diskrepanz zwischen der offiziellen Zahl bei Löwen und der Dunkelziffer weniger groß ist als die Diskrepanz jetzt bei Primaten, bei Impalas, etc., also bei Tieren, die vielleicht auch leichter abgeschossen werden können, weil sie in noch größeren Gruppen umherstreifen. Genau, die Frage ist jetzt aber, was kostet denn das Ganze, wenn ich halt von Deutschland aus sagen will, boah, weißt du was, 5 Tage Jagdsafari und da würde ich halt gerne 3 Meerkatzen abschießen. Wie sieht denn mein Vollpaket aus? Also du kannst für 1.700 Euro 6 Tage, 7 Nächte nach Südafrika reisen und hast 3 Meerkatzen inklusive. Wenn du einen Kudu haben möchtest, liegst du bei 2.500 Euro und wenn du eine Hyäne erschießen wollen würdest, dann liegst du bei 5.300 Euro. Der Preis ist allerdings aus Simbabwe. Und das zeigt halt auch einfach die Relevanz, die Primaten halt einfach haben. Primaten werden als Pestspezies gesehen, die einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr günstig zum Abschuss breit bestellt werden. Wo kommen die meisten Jäger her? Ist vielleicht auch noch spannend. Die meisten kommen aus den USA, dann Spanien, dann Russland. Deutschland belegt den 7. Platz, was auch nicht besonders schön ist. Aber das mal so als harte, harte, harte Fakten. Warum ist es so relevant für uns? Warum beschäftige ich mich so viel damit? Ich beschäftige mich tatsächlich so viel damit, weil das eben nur der Part ist, der legal stattfindet. Die legale Jagd sollte halt auch eigentlich unterbunden werden auf gewisse Jungtiere. Bei Löwen ist das auch so. Du darfst also kein Löwenbaby erschießen. Gott sei Dank. Bei Pavian ist das nicht so. Du kannst Pavian, Jungtiere und Babys mit erschießen. Also du kannst tatsächlich auch Babys, Jungtiere erschießen, von ganz alt bis ganz jung. Du kannst eine Mutter mit Baby erschießen, du kannst da eigentlich alles machen. Also es gibt halt einfach so gut wie keine Regulierungen, die das halt machen. Deswegen zum Beispiel es auch immer wieder Jäger gibt, die mit Pavian Familien halt posieren. Das heißt ein Männchen, ein Weibchen und ein eher Jungtier. Und das ist halt einfach so ein ganz, ganz großes Problem, weil halt einfach die Tiere überhaupt nicht geschützt sind. Gar nicht auf eine Art und Weise. Es auch Leute gibt, die dann halt einfach bewusst Mütter schießen, das Baby erstmal ganz süß finden, denken, sie können es vielleicht nach Hause mit als Haustier nehmen, es dann doch nicht funktioniert, die irgendwo abgegeben werden. Und wir sind halt immer das Ende vom Lied. Wir sind immer die Auffangstation, die gerufen wird, wenn halt eben ein Baby so auffängt. Aber wir sind auch die Auffangstation, die gerufen wird, wenn Menschen mit Pfeil und Bogen denken, ich probiere das jetzt mal wahllos auf die Truppe draufballern und halt einfach wir verletzte Tiere haben und uns halt nichts anderes übrig bleibt, als sie einzuschläfern. Das heißt, für mich war es einfach ganz, ganz wichtig, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um einen Überblick zu bekommen, weil die Jagd auf die Tiere, das Zurückbleiben von Jungtieren, das Verstümmeln, also wir hatten mal ein Tier, dem wurden halt eben richtig doll beide Arme durchschossen. Der ist halt nicht gestorben, weil die Leute halt auch einfach nicht gut schießen können müssen, die brauchen halt einfach Geld, wurden halt einfach beide Arme durchschossen. Es war noch ein Jungtier und die kam halt einfach mit gebrochenen Armen bei uns an. Und ich wusste halt einfach, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen. Es ist ganz, ganz wichtig, weil es wird Teil meiner Arbeit vor Ort sein. Denn es gibt auch um die Kapregion, es gibt in Port Elizabeth, was ungefähr zwischen Johannesburg und Kapstadt liegt, halt einfach extremst viele Reservate, die genau das anbieten. Es gibt aber auch einfach extremst viele Südafrikaner, SüdafrikanerInnen oder Leute vom afrikanischen Kontinent, die da eben auch als Hobby jagen gehen, als Nahrungsquelle jagen gehen. Kapstadt ist die Nahrungsquellenbeschaffung durch Paviane oder andere Wildtiere etwas geringer als in anderen Parts, aber es ist trotzdem einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und etwas, womit ich viel konfrontiert wurde. Und die Frage, die ich mir aber auch gestellt habe, ist, kann man da mit der Bevölkerung eben zusammenarbeiten, um etwas zu verändern? Deswegen habe ich diese Forschung eben angestellt, mir einen Überblick über das Thema Jagd zu verschaffen, mir das Ganze anzuschauen und dann eben auch zu gucken, okay, wie können wir hier miteinander arbeiten? Krass, Männer supporten das Ganze mehr als Frauen. Die Rechtfertigung ist ganz wichtig. Was ist, wenn wir anfangen, mit Leuten zusammenzuarbeiten und Menschen halt auch erklären, dass gewisse Dinge nicht stimmen oder nicht funktionieren oder vielleicht schon in jungen Jahren halt einfach in der Bildung anfangen? Denn es ist tatsächlich auch so, dass in Südafrika halt einfach viele Kinder in der Jagd schon involviert sind. Das ist natürlich für uns vielleicht in Deutschland ein bisschen creepy oder gruselig, aber es ist eben der Fall. Und all das führt eben dazu, dass halt einfach der Wert von vielen Lebewesen als solchen überhaupt nicht mehr gesehen wird und man dann eben auch Preise wie diese bekommt, wo man Tiere halt einfach legal abschießt, aber die illegale Dunkelziffer ist halt einfach viel, viel, viel höher. Und das ist ein signifikanter Bestandteil, der sich ändern darf und muss, in Südafrika, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, wenn wir möchten, dass die Artenvielfalt auch unter Primaten weiter Bestand hat. Und ja, das war mein Grund, sich damit auseinanderzusetzen. Die Frage ist jetzt einfach, was kannst du tun? Also erstmal, mach bitte keine Jagdreise und werd bitte kein Jagdtourist. Ich weiß, Klammer auf, dass Jagdtourismus ganz, ganz viel Geld ins Land reinbringt und Arbeitsplätze schafft. Und ich bin mir rational über gewisse Vorzüge auf wirtschaftlicher Ebene bewusst und trotzdem keine Unterstützerin des Jagdtourismus als Teil des Artenschutzes. Bedeutet, mein erster Tipp wäre halt einfach zu sagen, bitte mach sowas nicht. Wenn du sowas machst, dann weiß ich gerade gar nicht, warum du hier gelandet bist, um ehrlich zu sein. Oder das Ganze so angehört hast, so als Infofolge. Cool. Jetzt weiß ich ganz genau, wie viel das Ganze kostet und wo ich mich hinwenden kann. Wenn ich direkt über die Südafrika-Seite buche, kann ich sogar sparen. Naja, also Tipp Nummer 1 wirklich. Unterlasse natürlich jegliche Form des Jagdtourismus. Unterlasse es irgendwie auch vor Ort zu denken, es wäre spannend, witzig oder aufregend, gewisse exotische Fleischsorten zu probieren. Ich weiß, dass es einfach Touristen gibt, die denken, es ist super spannend im Urlaub hier mal Känguru, Krokodil, Koala, Affe, weiß ich nicht was zu probieren. Es ist nicht witzig. Warum? Weil gerade in vielen lokalen Restaurants das eben einfach Wildfänge sind, also Tiere, die aus der Wildnis geraubt und geschossen werden. Gibt den meisten Menschen natürlich ein besseres Gefühl, weil es gefühlt besser als die Massentierhaltung ist. Aber es sorgt halt einfach dafür, dass halt einfach die Bestände in der Wildnis von vielen Arten halt einfach unreguliert geschossen werden. Das gleiche gilt natürlich für Souvenirs. Das bedeutet, versuche einfach im Urlaub auf jegliche Arten und Weisen zu verzichten, wo du weißt, hier sind Produkte, die Tiere beinhalten. Bedeutet Fleisch, bedeutet Souvenirs, bedeutet keine Affentatze oder so kaufen für gutes Glück. Etc. etc. Der dritte Punkt, den du machen kannst, ist nicht in Parks fahren, die Jagdtourismus anbieten. Das heißt, selbst wenn du keinen Jagdtourismus unterstützt, also nicht als Jägerin an solche Reservate gehst. Es ist aber tatsächlich so, dass viele Reservate sowohl Safaris als auch Jagdsafaris anbieten. Bedeutet, die einen Leute fahren da durch und gucken sich die Tiere an, die anderen Leute fahren da durch und schießen die Tiere ab. Das ist jetzt richtig platt ausgedrückt. Ich sage es bewusst so provokativ, damit du dich, bevor du eine Südafrika-Rundreise machst, wirklich über Reservate informierst, die sich halt einfach nicht dem Jagdtourismus verschrieben haben, sondern einfach nur dem Schutz der Tiere, dem Bereitstellen von Reservaten für Safaris, auf denen Tiere nicht getötet werden. Das macht einfach einen großen Unterschied, einfach die Projekte zu unterstützen, die sagen, auch wenn wir hier richtig viel Geld machen könnten mit dem Abschuss der Tiere, entscheiden wir uns dagegen. Und da wirklich ethisch vertretbare Reservate, Nationalparks, etc. zu nutzen, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Also Step Nummer 1 nochmal, natürlich kein Jagdtourist selbst werden. Step Nummer 2, keine Fleischalternativen ausprobieren, die halt einfach aus irgendwelchen Wildtieren stammen, aber auch keine Souvenirs nutzen oder kaufen, die eben aus Wildtierbestandteilen hergestellt wurden. Nicht in Parks gehen oder nicht in Reservate gehen, die den Abschuss als Teil ihres Artenschutzprogramms haben. Das heißt, die sowohl Safaris als auch Jagdsafaris anbieten. Und das dritte ist natürlich teilen. Viele Leute wissen das gar nicht. Die fahren in so Parks und sehen dann abends irgendwie im Restaurant den Jäger mit der großen Waffe da sitzen, fragen sich, warum hat der denn so eine große Waffe dabei, und checken dann erst, ach krass, ich bin hier in einem Reservat, wo man nicht nur Tiere gucken, sondern auch abschießen kann. Teilen von unseren Podcast-Folgen zum Thema Freiwilligenarbeit, damit Menschen nicht wie ich in die gleiche Falle tappen und auf einmal Freiwilligenhelfer im Cant Hunting werden, also in der Jagdindustrie mit Löwen, weil man mit Löwen arbeiten wollte, dachte man schützt die und man landet auf einer Farm, wo man halt aktiv dazu beiträgt, Löwenbabys aufzuziehen, die später für viel Geld erschossen werden. Das heißt, Teilen von Wissen, Teilen von Informationen, Teilen von unserem Profil, Teilen von unserem Podcast ist essentiell und wichtig, weil die meisten Leute wissen es nicht besser. Es hat Jahrzehnte gebraucht, Leuten beizubringen, dass Elefantenreiten nicht gut ist. Und die breite Masse der Bevölkerung denkt immer noch zum Teil, dass Elefantenreiten ja gar nicht so schlimm ist. Und es wurde immer noch beim Bachelor 2000 irgendwann als total tolle Attraktion im Fernsehen gezeigt. Es ist aber nicht toll. Die meisten Menschen wissen es noch nicht. Deswegen teile Podcast-Folgen wie diese, teile meine alten Folgen, verschenk das Buch, guck, welche Tier- und Artenschützer du noch gut findest, die genau über sowas aufklären, und empfiehl uns weiter, weil wir sind wirklich auf deine Empfehlungen angewiesen. Wir teilen unser Wissen und wir sind darauf angewiesen, dass du es multiplizierst. Bedeutet, ich sehe jetzt irgendwie 7, 8, 900.000 Leute hören sich diese Folge an und dann boom, wenn jeder es nur an einem weitersagt, sind es 2.000. Boom, wenn 2.000 es nur an einem weitersagen, sind es 4.000. Und so kann die Message wachsen, die wir haben. So kann unser Einfluss wachsen. So wachsen aber auch einfach die Menschen, die das Ganze unterstützen. Und das ist Punkt 4, Spenden. Wir haben ja Affenstark e.V. als Verein. Und Affenstark setzt sich wirklich im gesamten afrikanischen Raum dafür ein, Primaten zu schützen auf verschiedenen Ebenen. Wir haben Bildungsprojekte sowohl in Deutschland tatsächlich und implementieren die jetzt auch im afrikanischen Raum. Wir bauen eine Auffangstation auf, um das im Westkapo Verde einfach keine Auffangstation haben, verändern zu können. Wir unterstützen bereits 4 afrikanische Projekte, genau dagegen vorzugehen, Schimpansen, die aus Beschlagnahmen kommen, wieder ein sicheres Leben zu schenken. Wir sind in Kenia aktiv, wir sind in Simbabwe, wir sind in Südafrika. Also da zu unterstützen und das bestenfalls als monatlicher Spender ist wirklich das A und O. Denn Projekte und Vereine planen immer mit den monatlichen Spendern und das unterstützt uns total zu sagen, okay, wir können weitere Projekte unterstützen, wir können an weitere Schulen gehen, wir können mehr machen. Weil wir brauchen einfach deine Hilfe, wir brauchen dich als Teil der Community. Und das ist wirklich das A und O. Teilen. Und wenn du kannst, spenden. Wirklich, wenn du 20 Euro im Monat übrig hast, trag dich bei Affenstark e.V. ein. Werd monatliches Mitglied und supporte diese Message, weil wir halt einfach, je mehr Budget wir durch monatliche Spender haben, desto mehr können wir halt einfach aktiv, kontinuierlich vor Ort bewegen. Ich weiß, dass immer alle denken, vor Weihnachten ist Spenden ganz gut und es ist auch cool, vor Weihnachten zu spenden, all good. Aber um dir die Spendenlogik zu erklären, Vereine planen das ja halt eben vor mit dem, was sie als monatliche Spender haben. Und es macht dann halt einfach einen Unterschied, ob du 100 oder 1000 Leute als monatliche Spender mit 20 Euro hast. Warum? Weil du halt einfach sagst, okay, wir können dieses Jahr 10 neue Schulen hinzufügen, diese Farm aufbauen, hier das Tierkrankenhaus machen. Das kommt auch durch Vereinzelspenden vor Weihnachten, aber die Planungen sind immer anhand der monatlichen Spender. Deswegen, wenn du kannst, wenn du 20 Euro im Monat übrig hast, komm einfach in den Verein, werd da monatlicher Unterstützer. Du bekommst Updates, du kriegst Projektinformationen, du bekommst auch ein kleines Willkommenspackage und wir freuen uns einfach, weil wir brauchen mehr Menschen im Hintergrund. Diese Situation wird immer brenzlicher. Mein Studium hat mir einfach gezeigt, es ist 11:55 und wir hatten, es war so ein bisschen frustrierend, wir hatten halt immer montagsabends im Studium so eine Seminarreihe mit Experten, die seit 20, 30, 40 Jahren im Job waren. Und Pranita ist meine Studienkollegin und ich, unsere Frage war immer, was können wir tun, um die Hoffnung nicht zu verlieren? Und so viele meinten, sie wissen es gar nicht. Sie wissen gar nicht, wie man die Hoffnung nicht verliert. Und was total spannend ist, was mir auch gar nicht bewusst war, was jetzt aber auch immer mehr von der IUCN halt einfach gefördert wird, ist einfach, wie viele Leute aus dem Artenschutz sich nach Jahren zurückziehen, weil es halt einfach so emotional belastend ist zu sehen, dass man halt einfach es abebbt, aber die Wende einfach nicht eintritt. Warum? Weil wir Menschen es immer noch nicht checken, weil wir Menschen immer noch mehr dazu bereit sind, es uns für 150 Euro neue Sneaker zu kaufen, als für 20 Euro irgendwo zu spenden, weil Menschen immer noch nicht dazu bereit sind, wirklich auf Dinge zu verzichten, Sachen zu recyceln. Es ist unsere eigene Faulheit, es ist die eigene Ignoranz und das ist manchmal das eigene sich selbst in den Fokus stellen. Das heißt nicht, dass du vollkommen unentbehrlich leben musst, aber frag dich mal, was kannst du wirklich tun? Tut es dir weh, Menschen weiter zu empfehlen, Postings zu teilen, Messages zu spreaden? Tut es dir weh oder kannst du deine Stimme für die Tiere nutzen? Tut es dir weh, 20 Euro im Monat zu spenden? Da kannst du wirklich sagen, I go for it, ich mache das jetzt, ich unterstütze das oder ich richte einen Dauerauftrag von 5 Euro ein. 5, 10, 20 Euro, alles hilft. Das einfach nur so als ganz, ganz klare Message, weil klar, ich bin da und ich unterstütze, aber ich habe so Einzelressourcenpersonen. Und je mehr Menschen das Gesamte supporten, desto mehr können wir die Ressourcen nutzen, um was zu verändern. Und das ist meine Hoffnung. Dafür bin ich hier. Und das ist tatsächlich eben auch, wie, um auf den letzten Punkt zu kommen, wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Ich fühle intensiv, ich schreibe auf, ich verarbeite und dann komme ich ins Handeln. Vor allem meine Wut setzt in mir immer unfassbare Aktionsenergie frei. Habe ich ja schon im Intro gesagt. Ich dachte, ich muss jetzt nach Südafrika fliegen, heute die Farm aufbauen und morgen alle Tiere irgendwie retten. Und weiß ich nicht, ich habe mich in meinem Traum irgendwie allen Jägern, ich hätte dann so gedacht, ich werde dann sowieso ein Zorro und breche nachts in den Hotels ein und klaue die ganzen Waffen. Und weiß ich nicht, in meinem Kopf werde ich dann immer so bescheuert und lasse die Tiere frei und denke, alles wird irgendwie gut. Ja, de facto ist es aber so, dass wie gehe ich mit den Emotionen um? Ich mache mir bewusst, dass ich etwas verändern kann. Ich weiß, ich würde mir wünschen, ich könnte mehr bewirken. Ich weiß, ich würde mir wünschen, ich habe angefangen, Lotto zu spielen. Ich wünsche mir einfach die ganze Zeit, dass ich im Lotto gewinne, das ist voll peinlich eigentlich, und dann Nationalparks bauen kann und noch eine Farm bauen kann und noch mehr machen kann. Und ja, manchmal ist da auch Verzweiflung mit drin. Also danach bin ich in Lotto spielen gegangen und ich hoffe, ich gewinne im Lotto und dann können wir die Farm direkt aufbauen und wir können direkt Nationalparks kaufen und direkt so viel mehr bewegen. Das heißt, klar, manchmal ist da Verzweiflung, manchmal ist da Traum, manchmal ist da Wut. Ich lasse das Ganze erstmal zu. Ich weine dann, ich werde wütend, ich schmeiße auch mal ein Buch auf den Boden, ich hau auch mal auf den Tisch, ich mache die Tür zu, ich sage auch einfach, ich will gerade niemanden sehen, ich weine dann, ich sitze manchmal auch einfach heulend bei eiskaltem Wasser unter der Dusche, um mein Nervensystem zu beruhigen. Ich muss es zulassen. Was ich mir nicht mehr mache, ist es runterschlucken. Die meisten Menschen, wenn Emotionen hochkommen, schlucken sie runter. Das heißt, du merkst, oh Gott, Kloß kommt ins Hals, Kloß, 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 Kloß. Und wenn du schluckst oder du atmest weg. Das heißt, du atmest nicht rein, sondern du atmest es weg. Und ich habe mir angewöhnt, Dinge nicht wegzuatmen, Dinge nicht runterzuschlucken, sondern tatsächlich damit zu gehen. Das bedeutet, ich heule manchmal richtig doll, das bedeutet, ich werde manchmal richtig wütend, ich kann auch richtig laut schreien. Ich will nicht wissen, was die Nachbarn manchmal denken, wenn ich hier einfach nur einmal kurz rausschreie, aber es hilft. Es hilft so unfassbar doll, weil ich habe das gemerkt, dass meine Augen auch während dieser Abgabe die ganze Zeit so wehgetan haben, weil ich manchmal auch während dem Tippen da nicht weinen wollte. Und immer wenn ich mir dann gesagt habe, boah, ich gehe jetzt spazieren und ich weine das Ganze jetzt raus, haben meine Augen aufgehört, weh zu tun. Das fand ich total spannend während der Abgabe. Also wie sich sonst auch Blockaden bei uns festsetzen, dass wenn wir Wut nicht rauslassen, wir irgendwie Kopfschmerzen bekommen, Verdauungsprobleme bekommen, dass wir Stresslevel erhöht haben, wenn wir aber nicht weinen, dass wir müder werden, dass unsere Augen zum Beispiel wehtun, aber auch, dass unser Gesicht zum Beispiel anspannt, weil wir versuchen ja keine Emotionen über unser Gesicht dann auszudrücken. Also es kann so viel passieren, wenn du es nicht rauslässt. Deswegen ist Step Nummer 1, rauslassen, rauslassen, rauslassen. Das bedeutet nicht, dass du in dieser Emotion verharren sollst für immer, sondern dass du das rauslässt, was da ist an Energie, ohne dich reinzusteigern. Und was ich dann mache, ist zu fragen, okay, was möchte ich verändern? In der Abgabe war es, ich möchte erstmal rausfinden, was das Ganze ist, um dann halt einfach vor Ort Dinge verändern zu können, um meine Schulprojekte für die südafrikanischen Schulen besser aufzustellen, mit mehr Wissen, mit mehr Fundamenten, um zu sehen, was können wir tun. Das heißt, dann komme ich immer in die Aktionsenergie. Und Aktionsenergie entsteht immer dann, wenn du Wut oder Unzufriedenheit hast und eine Vision, was du verändern möchtest. Und dann werde ich meistens super kreativ und dann kommt auch ein richtiger Energieschub, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt, ich setze das um. Dann kann es auch manchmal sein, dass ich irgendwie gefühlt 10 Stunden in einem Flow-Modus bin und einfach nur raus, 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 raus hau, weil ich so sage, ich möchte jetzt was verändern. Das heißt, der Step Nummer 2 ist dann immer zu gucken, welche Emotionen habe ich und was für eine Energie setzen die frei. Was für eine Energie setzt das hier gerade frei? In dem Sinne die Wut, Kombination mit der Inspiration, was ich verändern möchte, Aktionsenergie. Manchmal ist es aber auch die Trauer in Kombination mit der Inspiration. Und dann ist es auch manchmal, dass ich einfach nur auf dem Sofa sitzen will und in den Arm genommen werden will und ganz schlimm weinen muss. Oder dass ich am liebsten zurück nach Südafrika fliegen würde und mich in ein Affengehege setze und verspreche, dass alles gut ist. Also dann lasse ich meine Emotionen auch manchmal in Form von Liebe ganz, ganz arg raus und bin auch sehr, 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 in Anführungszeichen, liebesbedürftig. Und das heißt, Marc merkt das auch immer. Und wenn er irgendwo ist und in der Küche steht, dann komme ich einfach nur immer und wir nehmen uns in den Arm und er weiß, okay, sie verarbeitet gerade ihre Emotionen. Das heißt, das Wichtigste war auch zu verstehen, welche Energien setzen die Emotionen frei? Und Wut ist wirklich eine Energie, die was verändern möchte, etwas aus dem Weg räumen möchte, während Trauer halt einfach versucht, den Wert von dem, was da verloren wurde, zu bewahren. In dem Fall halt all die Leben. Weil für mich ist es wirklich hart. Ich weiß nicht, wie das für dich vergleichbar ist. Vielleicht, wenn du ein Video sehen würdest, wo halt einfach Menschen in eine Masse von Hunden reinschießen und einen und nach dem anderen abknallen. Aber es war hart. Und es ist auch noch hart, weil die Bilder halt einfach nicht weggehen. Und ich habe halt einfach angefangen, meine Emotionen zu spüren und dann auch das Bedürfnis der Emotionen umzusetzen und mich davon aber motivieren zu lassen. Bedeutet, der eine große Wunsch ist eben, etwas zu verändern und der andere große Wunsch ist, die Verbindung, ja, zu der Natur zu stärken. Und das ist eben auch genau das, was hinter meiner Vision steht. Das ist alles, was ich mache. Das ist das, was ich jeden Tag tue. Es tut mir unendlich im Herzen weh, wie es da draußen ist. Und der einzige Weg tatsächlich für mich, mit diesem unsagbaren Schmerz umzugehen, ist zu wissen, die Wut motiviert mich, etwas zu verändern. Und die Trauer motiviert mich, in mehr Menschen diese Verbundenheit zu sich selbst, der Natur und den Tieren wachzurufen. Und das ist genau meine Vision. Das ist das, wofür ich losgehe. Das ist das, warum ich das alles, jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Kurs, jeden einzelnen Post, jede einzelne Podcast-Folge mache. Weil ich glaube, ich sonst gar nicht mit meinem Schmerz umgehen könnte. Und gleichzeitig heilt man so, weil man stolz ist und weil man sieht, die Welt heilt ein kleines Stück und ich heile mit ihr. Und vielleicht heilt nicht alles von heute auf morgen. Aber jeder Step in Richtung Heilung ist halt einfach unsagbar wichtig, unterstützt halt einfach so, so sehr. Und das hilft mir. Das hilft mir, so doll damit umzugehen. Und ja, etwas zu verändern. Das ist meine Vision, Veränderung und Verbundenheit. Und das dritte V ist dann die Verantwortung. Denn ich bin in der Verantwortung. Ich bin in der Verantwortung, diese Verbundenheit zu versuchen, zwischen so vielen Menschen wie möglich zu schaffen. Zwischen Menschen der Natur, zwischen Mensch und Tier. Deswegen kannst du vor Ort als Freiwilligenhelfer mitwirken. Deswegen gibt es die Kurse, wo du dich mit dir selbst verbinden kannst. Deswegen gibt es die Reisen mit mir auf Gruppenreisen, um diese Verbundenheit wieder zu erschaffen. Ich glaube, die meisten Menschen haben Unfrieden in sich und leben Unfrieden im Außen. Und uns fehlt diese Verbundenheit zu unserem Inneren im jetzigen Moment, aber auch zum Außen. Die meisten Menschen gehen spazieren und nehmen überhaupt nicht wahr. Die meisten Menschen gehen durchs Leben und nehmen sich nicht wahr. Und dieser Verlust an Wahrnehmung, dieser Verlust an der Verbundenheit, das ist ja der Grund für alles. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, dann weißt du nicht, was dein Platz ist, dann weißt du nicht, was du brauchst, sondern rennst durch die Gegend und machst Dinge und merkst überhaupt nicht, dass und wie du Dingen schadest, weil du halt einfach deinen Platz nicht gefunden hast. Und alles, was im Ökosystem seinen Platz nicht hat oder einnimmt, richtet Schaden an. Und alle Menschen, gefühlt die ganze Bevölkerung, die einen Platz in diesem Ökosystem verloren. Es gibt so wenige Menschen, die wissen, warum sie hier sind. Und das zu verändern ist Teil 1. Menschen wieder mit der Natur und den Tieren zu verbinden, über Reisen, über die Farm, auf der wir das anbieten, wieder zu begeistern, zu sagen, alter Schwede, du hast dieses Geschenk bekommen, auf dieser Erde zu leben, mit diesen Tieren, mit diesen Erfahrungen, mit diesen Chancen und Möglichkeiten. Go for it! Alles, was du tun musst, ist hinsehen, in dein Inneres und ins Außen und wie schön es sein kann. Und dann zu sagen, durch diese Verbundenheit verändern wir was, wenn jeder Verantwortung übernimmt. Ja, das gibt mir Hoffnung und das ist, wo ich motiviert bleibe. Und ich denke, die Formel kannst du auf alles anwenden. Halleluja! Jetzt habe ich am Ende doch noch Tränchen laufen gehabt. Und auf jeden Fall eine heisere Stimme. Weil ich mein Kloß im Hals nicht runtergeschluckt habe, sondern weitergeredet habe, auch wenn es manchmal emotional und schwer war. Aber ich hoffe einfach, dass dich diese Folge motiviert. Egal, wie sehr dir irgendwas das Herz bricht, weiterzugehen. Weil ganz ehrlich, der Ursprung von Veränderung ist immer ein gebrochenes Herz. Oder ganz oft ein gebrochenes Herz. Und ja, das Herz, das heilen will, das strahlt nach außen die Liebe, die es braucht, um zu heilen. Und ja, das mache ich. Über ganz viele verschiedene verrückte Wege. Und dementsprechend findest du auch ganz, ganz viele Sachen sonst unten in den Shownotes. Du findest unten die Infos zu Reisen, findest unten die Infos zur Warteliste von Keep Yourself Wild. Das ist mein Kurs, da sind wir gerade dran, die Verbundenheit wieder zu ganz, ganz vielen Menschen herzustellen. Aber du kannst dich auf die Warteliste schreiben, kannst dich auf die Warteliste für Gruppenreisen schreiben. Die sind zum Glück auch ausgebucht. Und das gibt mir voll Hoffnung, weil ich immer so denke, yay, yeah, wir wollen irgendwie dieses Jahr 48 Menschen dafür inspirieren und ich habe 48 Menschen gefunden, die mitkommen. Das gibt mir immer Motivation, das gibt mir immer Freude, das gibt mir immer Hoffnung. Wir haben Menschen für Keep Yourself Wild begeistert, für diese Verbindung in sich selbst, für die Reise, um wieder in die Verbindung mit der Natur zu gehen. Du kannst aber auch einfach sagen, weißt du was, Michi, ich möchte es unterstützen und teilst die Folge, teilst den Verein, teilst mein Profil, erzählst Menschen davon, verschenkst das Buch. Wie gesagt, ich bin auf dich angewiesen. Ich weiß, ich bin hier und ich gehe los für Verbundenheit, Veränderungen, übernehme Verantwortung. Aber mein Wunsch ist ja auch, eine Community zu erschaffen, die mit den gleichen Werten mitgeht und sagt, wir stehen dafür ein, für die Verbundenheit untereinander, weil wir etwas verändern möchten, indem jeder einzelne Verantwortung übernimmt. Und deswegen, ja, teile es, erzähle anderen Menschen von unserer Vision, von den Affen. Unterstütze auch den Verein, wenn es dir möglich ist, mit einer monatlichen Mitgliedschaft. Es gibt ja einfach so viele Wege zu helfen. Ich bin dir einfach nur unendlich dankbar, wenn du einen nimmst, egal ob es halt die Selbsthilfe ist oder du sagst, ich gehe aktiv auch für den Planeten und für die Tiere los. Deswegen ein riesen großes Danke, dass du hier bist, dass du den Podcast hörst, dass du Teil der Community und Teil dieser Vision bist. Das macht mich unendlich stolz, unendlich dankbar. Und ich hoffe, dass es dich motiviert, auch für das loszugehen, was dir das Herz gebrochen hat. In dem Sinne schicke ich dir eine riesengroße Herzensumarmung. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht im Sommer persönlich sehen. Da bin ich auf dem Greater Festival, da habe ich einen Stand. Vielleicht kommst du da vorbei und drückst mich. Freue ich mich auf jeden Fall. Ich bin ein absoluter Huggy-Mensch, also komm gerne mit offenen Armen auf mich zugerannt. Ich bin mittlerweile voll dran gewöhnt. Komm mit offenen Armen zurückgerannt und nehme dich einfach nur in den Arm und ich freue mich da einfach, ganz, ganz viele auch von euch zu sehen und zu treffen. Infos zu meiner Rede etc. folgen noch, aber das einmal als Info, falls du Bock hast, mich live zu sehen. Ich bin beim Greater Festival und genau. Das war's für diese doch eher schwere Kostfolge. Ich hoffe trotzdem, dass sie dir gefallen hat und schicke dir jetzt eine riesengroße Herzensumarmung, wünsche dir eine wunderschöne Woche und sag, keep yourself wild und sei frech wie ein Affe. Alles, alles Liebe, deine Michi.